Ich habe verbal aufs rote Knöpfchen für dich gedrückt.
Danke.
Bitte sehr. Herzlich willkommen, Valentin.
Herzlich willkommen, Marek.
Vielen lieben Dank. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen auch schon gegenseitig angekündigt. Heute kündigen wir uns aber nur zu zweit hier an, weil der gute Jan liegt leider zu Hause mit Halsschmerzen und bittet sich zu entschuldigen. Wir haben als Focus Football Crew, als Focus Football Family ihm auch dann gesagt, Junge, bleib da, wo du bist, nämlich im Bett, erhol dich gut und sei im besten Fall bei der nächsten Folge wieder mit am Start. Aber heute müsst ihr bei 3 and Out, und wir haben tatsächlich nur 3 Downs da, auch so schwer es uns immer fällt, weil wir sind moderne Analytics-Guys, die gerne mal für den vierten gehen.
Und so ist es.
Deswegen müsst ihr uns heute mit uns vorlieb nehmen. Und wie geht's dir?
Gut, gut soweit.
Das ist schön.
Es geht mir gut. Wir haben keine Preview morgen. Das macht mich ein bisschen sad.
In der Tat.
Aber ansonsten geht's mir gut.
Das
ich habe angefangen, College Quarterbacks zu gucken.
Ich hab's gestern war's, ne? Hast du damit angefangen? Ich hab's in der Tat schon gesehen. Ich hab's auch am Montag schon bei dir wahrgenommen. Als ich gerade die Folge für Dienstag so ein bisschen am Vorbereiten war, habe ich gesehen, dass du schon fleißig an Shedeur Sanders hängen geblieben bist und komplett biased bist.
Ja, das kann man ja vermuten, so wie ich vorher zu ihm stand. Also ich habe jetzt zwei Spiele jeweils gesehen von Sanders und von Cam Ward.
Ja.
Und ich war ja vorher schon sehr low on Sanders. Und ich sagte jetzt, ich bin noch lower.
Also war mir nach Montag klar, als ich gelesen habe. Ich habe in der Tat auch schon angefangen. Ich weiß allerdings nicht, warum. Ich habe explizit nicht mit Sanders und Ward angefangen.
Ja, ich habe gedacht, ich mache es diesmal anders als letztes Jahr.
Ja.
Letztes Jahr bin ich das Consensus-Board einfach durchgegangen und habe immer verschiedene Positionen geguckt. Ich dachte, dieses Jahr mache ich das, damit ich Positionen untereinander möglichst gut vergleichen kann, weißt du?
Ja.
Auch direkt fürs Ranking und so.
Aber so gehe ich auch vor.
Ich gucke mir jetzt die Quarterbacks einfach erstmal an.
So gehe ich in der Tat auch vor. Ich habe, mit wem habe ich angefangen? Mit Jackson Dart.
Geil.
Ich kann dir auch.
Einfach so?
Einfach so random. Ich habe auf die Liste geguckt und habe mir so gedacht, von wegen, ach, komm, Ole Miss, coole Schule, Jackson Dart. Why not? Und bin dann da reingegangen.
Ja, ich bin eine geile Offense da.
Ja, absolut.
Komische Offense, aber geile Offense.
Komische, haben auch einen komischen Headcoach, aber auch einen coolen Headcoach.
Lane Kiffin, ne?
Ja.
Ja.
Dementsprechend, aber was wir...
Das ist immer die Diskussion, die am unfassbarsten ist.
Ja.
Wie mit Tennessee damals auch. So, das ist einfach keine NFL-Offense, die der spielt. So, da muss man gucken, wie er sich adjustet. Jetzt Senior Bowl habe ich direkt gehört, der hat zum ersten Mal Snaps an der Center genommen, richtig, direkt gefumbelt, wo ich mir immer denke, super, ey.
Spitze.
Geil.
Genau das Anforderungsprofil, was wir brauchen.
Nee, ich freue mich. Es geht wieder los. Die Draftzeit ist da.
Ist so.
Und man kann wieder anfangen. Einfach, das ist ja, man kann ja einfach, man hat einfach eine Meinung dann zu Spielern, die man probiert irgendwie zu verargumentieren. Und am Ende müssen wir es einfach immer wieder vor Augen führen. Wir haben alle keine Ahnung.
Ich liebe übrigens meine Frau dafür, die den ganzen Wahnsinn ja jetzt schon über ein Jahrzehnt auch mit mir mitmacht. Meine Liebe zum Football halt in wirklich in allen Phasen halt irgendwie auch immer mitmachen muss. Ich liebe sie einfach dafür, dass sie irgendwann mal vor so 3 oder 4 Jahren da stand, als ich auch irgendwie schon so random halt ein bisschen Tape immer geguckt habe von Prospects. Und sie einfach nur neben mir stand und meinte nur, hä? Ich dachte, Football ist vorbei. Weil es irgendwie 3 Wochen nach dem Super Bowl war, dann habe ich ihr sie über das Phänomen aufgeklärt.
It's never over.
Das
ist das Schöne.
Genau.
Was auch nie vorbei ist, ist Focus Football.
So.
Denn Focus Football gibt's 365 years, nee.
Days.
Days.
So, hier ist so krass.
65 ist auch falsch, ne?
Ja.
Ja.
Was?
Nee, doch.
365.
Ich bin manchmal verwirrt, wenn ich in meinem Kopf auf Englisch denke und dann 365. auf Deutsch rede, weil man sagt ja 365 Tage.
Richtig.
Aber im Englisch sagt man es andersrum.
Richtig.
Deshalb manchmal komme ich.
Ich sag die ganze Zeit richtig und jetzt laufe ich gleich in diese Falle, die Jan mit Weihnachten und Ostern immer macht. Naja, aber bevor wir uns hier zu sehr verquatschen,
Draft. Du sagst ja 65.
Ja.
Und du sagst ja 65, also kommt die 6 vor der 5, weißt du?
Ja, richtig, du hast vollkommen recht.
Ja, deshalb.
Toll.
So, willkommen zu 3 and Out von Focus.
Focus!
Football!
Genau, wie der Valentin gerade schon so schön gesagt hat, unser wundervolles Halbwissen, das werdet ihr so wenig missen. Unser Halbwissen werdet ihr so wenig missen, wie es nur geht. Also wir werden hier und da vielleicht mal ein bisschen, mal kurz Cooldown machen, aber nicht in der nahen Zukunft.
Wir werden uns sicherlich mal ein paar Wochen gönnen.
Ja.
Aber bis zum Draft sind wir am Start, so wie gewohnt.
Und ihr könnt euch wirklich auf unterschiedliche Sachen gefasst machen, weil unser Football Deep Talk, den wir so zu dritt ja schon immer betreiben, den werden wir auf jeden Fall auch auf die Straße bringen für euch da draußen. Heißt, haltet Augen und Ohren offen, für YouTube und Spotify wird es genug Material für euch geben, damit ihr euch wund diskutieren könnt untereinander mit uns. Und genau, wir widmen uns aber heute wieder drei Fragen, die wir nicht mitgebracht haben. Wir haben letzte Woche alles vorgegeben, ne?
So ist es. Diesmal kommen drei Fragen aus der Community. Ja. Und alle Coaches, Fragen etc. haben wir in die Folge morgen geschoben. Das heißt, meine heiß ersehnte Reaktion zu Schotty gibt es morgen unter anderem mit Pete Carroll, mit dem Liam Cohen-Drama, mit allem, was noch passiert ist. Also morgen machen wir ein bisschen Recap, NFL-Coaches und alles, was passiert ist und unsere Einschätzung dazu. Heute wollten wir mal wieder euch die Bühne geben, weil das Format ist ja auch für euch gedacht und eure drei Fragen. Und wir haben unsere Three Downs bekommen und bist du bereit?
Ich will nur übrigens ankündigen, dass ich traurig bin, dass meine Überraschung für dich bis morgen leider nicht ankommen wird, aber ich kann die Community schon drauf einstimmen. Ich denke an meine Mitmenschen, ich denke an sie in harten Phasen des Lebens und da du aktuell in einer harten Fanphase des Lebens steckst, mach dich drauf gefasst, dass du in den nächsten Tagen auch zumindest einen Lacher geschenkt bekommst.
Geil. Machst du mal sehr gute Geschenke.
Danke.
Hast du mir mal einen Harry Potter Stift geschenkt.
So.
Also Marek, first down. Die Frage kommt von Malt2108 und er hat gefragt, sollte es verboten werden, Coaches zu interviewen? Generell einfach nein, weil man muss Coaches interviewen. Ich denke, die Frage zielt darauf ab, darf man Coaches interviewen, während das eigene Team noch in den Playoffs ist und dieses ganze Dilemma, das wir jetzt mit Ben Johnson etc. hatten, dass der Mann sich für ein Interview vorbereitet, was life-changing ist, was generational money ist, aber gleichzeitig noch eine Verantwortung hat gegenüber seinem aktuellen Team, was im wichtigsten Spiel der Saison steht. Und dieses Dilemma gibt es in der NFL und das wird oft kritisiert. Und deshalb habe ich gedacht, wir bringen das Thema heute einfach mal mit. Das ist eine schöne Frage, worüber wir noch nicht geredet haben. Und ich gebe dir jetzt einfach mal die Bühne. Sollte es deiner Meinung nach angepasst werden, das System? Oder ist es so gut, wie es ist?
Ich würde einfach mal direkt den Punkt reinwerfen, es ist gar nicht möglich. Also so wie die NFL aktuell gebaut ist, ist es eigentlich nicht machbar, dass ein Team, das in den Playoffs ist, quasi seine Leute unter Verschluss hält, was in erster Linie einfach am Liga-Kalender liegt. Ne? Also am League-Schedule, jetzt nicht Schedule im Sinne von Spielplan, sondern am Liga-Plan. Weil der sehr, sehr eng getaktet ist einfach. Ne? Also ich kann jedem nur empfehlen, gebt gerne mal ein League Schedule NFL. Da gibt es die Seite operations.nfl.com. Da gibt es den ganzen Kalender auch zu sehen. Da kann man sich zum Beispiel relativ schnell angucken, 2025 Important NFL Dates. Da sind dann die Playoff Games aufgeführt, sind die East-West Shrine Bowl Games, was jetzt gerade stattfindet, das Senior Bowl und so weiter. Also alle wirklich relevanten Termine, die mit Spielen zu tun haben, also mit dem Spielbetrieb zu tun haben, die mit Scouting zu tun haben, die mit Transfers zu tun haben, die mit Trades und so weiter zu tun haben, die sind da alle vermerkt. Und da werdet ihr relativ schnell sehen, dass zwischen Januar und April einfach extrem viel passiert. Unter anderem haben wir Anfang März ja die Free Agency und dann haben wir relativ kurzfristig danach, was heißt kurz, also 6 Wochen circa, den Draft, den NFL Draft nochmal, der dann auch stattfindet. Und dazwischen ist ja eine sehr, 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 sehr heiße Scouting-Phase, eine sehr, sehr große Phase, in der man seinen Roster ja auch wieder aufstellt, wie gesagt, mit Free Agents am 10. März. Dementsprechend müssten wir jetzt mal hingehen, und es würde ja bedeuten, dass du bis zum Beispiel dieses Jahr, 9. Februar, keine Chance hättest, zum Beispiel jemanden von Kansas City zu interviewen, was keiner macht dieses Jahr, kann man ja auch direkt mal sagen, dass, wobei ich glaube, Matt Nagy hatte sogar irgendwo ein Interview, aber war so Kandidat, sag ich mal, 15 gefühlt. Und bei Specs weiß man ganz konkret, beziehungsweise gehen die Teams, glaube ich, gar nicht erst hin, weil sie haargenau wissen, dass der da bleibt und da kein Opening für da ist. Bei Kellen Moore wäre jetzt zum Beispiel der Fall, bei den Eagles, der wäre komplett unter Verschluss. Das ist halt so eine, ist halt A, für die Teams, die suchen, eine Situation, die nicht befriedigend ist, weil sonst musst du quasi nach deinem Saisonende ja auch nochmal knapp 4 bis 5 Wochen warten, bis du überhaupt einen Schuss hast, denjenigen zu interviewen. Und dann müsstest du ja schon die Gewissheit haben, dass der auf jeden Fall passt. Heißt, da gäbe es schon eine sehr, sehr große Diskrepanz. Genau, dementsprechend ist es halt einfach vor allem basierend auf dem Ligakalender eigentlich kaum möglich, dass man sagt, hey, die Phase mit Verpflichtung fängt erst nach dem Super Bowl an. Weil das Ding ist ja auch einfach, dass so ein Ding der Gleichberechtigung auch da, wo die Liga irgendwo schon großen Wert drauf legt, dass jeder zeitgleich halt auch interviewen kann. Es gibt allerdings, das muss man sagen, das wusste ich so halb, gibt es aber auch ganz klare Regelungen. Also Teams, die eine Bye-Week haben in den Playoffs und wenn da zum Beispiel ein Coordinator ein Interview machen will, das ist in Ordnung. Alle Teams, die in einer Game-Week sind, da ist das Maximalste, was du bekommst, ein digitales Interview. Also das mit diesem, ich flieg dich mal eben raus für einen Tag oder sowas, die Geschichten sind dann nicht möglich. Also es gibt schon Regelungen, die versuchen, das Ganze so für Teams abzufedern, wie unter anderem zum Beispiel für die Lions, dass da halt keine ja, zu große Ablenkung halt stattfindet. Ne? Aber genau, das jetzt mal als grobes Große und Ganze.
Genau, und diese Interviews, die du gerade angesprochen hast, die finden halt mittlerweile fast alle virtuell statt. Das ist auch so eine Neuerung von Corona-Zeiten damals und die dürfen auch maximal 3 Stunden lang sein. Also diese ersten Online-Head-Coaching-Interviews, die sind zeitlich begrenzt und du hast eben schon angesprochen, es gibt da zahlreiche Regeln. Müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, glaube ich, aber du hast schon das Wichtigste gesagt. So, wenn du in der Wildcard spielst, in den NFL-Playoffs darfst du das Interview nicht führen, das darfst du erst nach der Wildcard-Runde führen, yep. Was aber auch ein Komplex, also was dann auch ein Problem ist, weil du halt zwischen Wildcard und Divisional, wenn du gewinnst, ja theoretisch auch nur eine Woche hast, aber da darfst du dann kurz ein Interview führen. Bei Ben Johnson war es ja zum Beispiel der Fall, da hat er eine Bye-Week, weil das der Lions First Seed war. Ja. Das heißt, du hast in der Bye-Week dann das Interview. Ansonsten müssen die Teams dann auch warten. Dann gibt es noch hier und da andere Regeln, je nachdem. Und jetzt öffnet sich auch wieder ein Window, nämlich für die Super Bowl Head Coaching Kandidaten, also alle von den Chiefs und Eagles, die dürfen jetzt diese Woche auch Interviews führen. Das ist dann auch, ansonsten wird das auch gestoppt und geht dann wirklich erst sowieso nach dem Super Bowl los. Also da ist die NFL schon mittlerweile relativ hinter. Und selbst wenn du dann die Chance hast auf so ein In-Person-Interview, was ja dann meistens das zweite ist, sind die Hiring-Teams dazu verpflichtet, anzufragen. Entweder die brauchen quasi die Erlaubnis von dem gegnerischen Team, dass genau. Der Headcoach dahin fliegen darf. Ansonsten sind sie dazu verpflichtet, das bei denen zu machen oder bei denen in der Stadt. Das heißt, da ist auch schon wieder so ein Schritt passiert, um das Ganze ein bisschen, sag ich mal, möglichst unaufwendig zu machen für die Leute, die halt interviewen. Und das auch nochmal, klar, die interviewen für eine Lifetime-Opportunity und so. Und die haben alle immer so riesen Bücher dabei, wo sie sich präsentieren und was auch immer. Aber der Großteil dieser Arbeit wird in der Offseason gemacht. Die haben alle Agenten, die Headcoaches. Und die Agenten wissen auch, ey, Ben Johnson, du wirst nächstes Jahr ein Headcoaching-Kandidat sein. Wir machen jetzt deine ganzen Sachen fertig, damit du dich darum nicht kümmern musst, wenn es soweit ist.
Genau.
Das heißt, du hast dann alles schon vorbereitet. Klar musst du dich hier und da spezifisch auf ein Interview vorbereiten. Ne? Also wissen wir alle, die mal ein Bewerbungsgespräch geschrieben haben, kannst nicht immer mit denselben 3 Floskeln reingehen. Aber du hast ja das Grundgerüst, sag ich mal, 80-90% von deinem Bewerbungspitch hast du gebaut in der Offseason für dich selber. Und dann hast du halt hier und da die spezifischen Fragen, worauf du dich dann noch vorbereiten musst. Und das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ne? Also für alle, die wissen, wie ein Coaching-Alltag aussieht in der NFL, gerade von so einem Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator in der Playoff-Woche, da 3 Stunden frei zu räumen, plus sage ich jetzt einfach mal nochmal 3 Stunden Vorbereitungszeit.
Plus natürlich Nervosität, die garantiert in so einem Moment auch so bei solchen Menschen da sein wird.
Ja, das sind dann einfach 6-7 Arbeitsstunden, die in so einer Woche sehr, sehr wichtig sind. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Also ich tue mich schwer damit zu glauben, dass es keinen Einfluss hat, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen overblown, dass es so einen krassen Einfluss hat und da ist es einfach schwer, wie du sagst, den Mittelweg zu finden. Also du kannst auch nicht, es sind ja auch nicht alle Teams der NFL in den Playoffs, ne? Und vor allem die Teams, die einen Coach brauchen, sind ja nicht in den Playoffs. Das heißt, diese Teams wären quasi 4-5 Wochen einfach handlungsunfähig.
Genau, richtig.
Wenn die auch noch einen General Manager feuern, so, dann hast du vielleicht da, wo du dich drum kümmern kannst, aber sonst kann der General Manager in der Zeit sehr, sehr wenig machen. Und das ist dann auch wieder dieser Great Equalizer in der NFL. Ne? Also wir haben eine Liga, die von einem Draft-System lebt, wo der Schlechteste zuerst picken darf und was auch immer. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder einfach eine Art und Weise von den schlechten Teams, von den guten Teams irgendwen abzuziehen und das halt für sie beneficial zu machen, obwohl es den guten Teams dann in dem Moment vielleicht schadet. Ist nicht optimal, aber wie du schon sagst, ich sehe da ehrlich gesagt keine richtige Lösung, das komplett halt zu ändern. Also man könnte den klaren Cut machen und sagen, ey, Super Bowl, danach dürft ihr alle interviewen. Fände ich auch geil eigentlich, weil dann hast du also eine Woche News.
Ja.
So, dann hast du halt wirklich so Interviews nach Interviews nach Interviews und dann geht's richtig. Das glaube ich, für die NFL wäre das gar nicht so uninteressant, einfach als Storyline-Woche, weil das würde safe auch, kannst du dann branden mit einem Namen. So, weißt du? Und
the Hiring Week.
Ja, und du kannst ja alles theoretisch auch ein Stück nach hinten schieben. Also ja. Zwischen Free Agency und Draft, habe ich jetzt auch noch gehört, ein Interview von Jim Nagy, dem Senior Bowl GM,
ja,
der gerade stattfindet. Meinte auch, viele der College-Jungs sind ja jetzt nicht beim Senior Bowl, also vor allem die Ohio State Guys und so, weil sie halt vor kurzem erst gezockt haben. Und er würde gerne das ganze Event nach hinten schieben. Was aber ein Problem ist, weil dann kommt ja relativ schnell der Combine im März,
ja,
Mitte Februar. Und du könntest den Combine ja auch nach hinten schieben. Du könntest Free Agency ein Stück nach hinten schieben. Und der meinte auch, diese Zeit zwischen Free Agency Ende und Draft und das gekoppelt mit dem Combine, das sind Zeiten, wo du dir einfach 2-3 Wochen lang einfach nur noch irgendwelche sinnlosen Meetings um die Ohren schlagst und dich gegenseitig halt anfängst zu debattieren. Ja. Das ist theoretisch zu viel Zeit, weil da hast du deine Draftboards schon fertig. Also man könnte das alles ein bisschen kondensieren und nach hinten tun.
Ist ja das, was wir letztes, oder war so, als ich letztes Jahr schon tief durchgeatmet habe am Ende und kurz vom Draft gesagt habe, boah, ich bin so froh, dass das jetzt endlich mal losgeht.
Ja, genau. Ja. Das ist so eine, also so Mitte bis Ende April, so die Zeit zwischen Mitte und Ende April, die ist immer sehr, sehr
zäh.
Sehr, sehr zäh, da jo. Passiert nicht mehr viel. Und genau, da vielleicht, das könnte man machen, aber ansonsten ist es irgendwie ein.
Genau, du musst halt schwierig. Den ganzen Block, aber du ich finde, du hast gerade absolut den richtigen Punkt angesprochen, vor allem das Senior Bowl ist ja auch nochmal ein Event, bei dem viele Teams halt auch einfach Entscheidungen treffen.
Vor allem, wo auch Coaches von den Teams sind, ne?
Genau, richtig.
Also vor allem auch Coaches von den schlechten Teams ja aktiv sind. Und ja, die könntest du, also wenn du nicht weißt, wer dein Coach ist, könntest du ja jetzt nicht deinen Coach dahin schicken, der dann für dich schon Sachen holt. Weißt du, das würden die alle als independent Leute hingehen. Und du kannst ja auch nicht, wenn du Ben Johnson bist, kannst ja auch nicht zum Senior Bowl gehen, während du dich gerade auf den Super Bowl vorbereitest. Oder musst du, weißt du, wenn das Event da ist, dann musst du ja da sein, ja, wenn du das Bedürfnis hast, irgendwann Head Coach zu sein. Also dann müsstest du alles einmal nach hinten schieben, was zeitlich ein bisschen schwierig wird.
Ja, deswegen, ich glaube, das. Deswegen sagt die NFL, sie nimmt eher den Weg mit den digitalen Mitteln. Weil wie gesagt, da gibt es noch, also wir reden jetzt gerade über die offensichtlichen Termine, da gibt es aber noch so Kleinigkeiten wie designiere die Franchise-Tag-Player. Ja. So sowas. Es gibt halt überall so kleine Pieces, die halt einfach relevant sind für eine NFL-Saison, wo man ja auch nochmal sagen muss, es ist ja nicht so, dass ein neuer Coach an einem Tag anfängt und am nächsten Tag direkt zack, Fingerschnipst und anfängt, komplett im Fluss zu arbeiten. Ne? Da fangen ja auch nochmal, vor allem bei Hirings muss man ja auch nochmal sagen, das Hiring eines Head Coaches ist ja auch nur ein Piece von ganz vielen. Ne? Auch der Head Coach muss ja dann in dem nächsten Moment hingehen, seinen Coordinator finden, muss sein.
Wozu er auch Interviews
führen muss. Wo er auch Interviews führt, sein Quality Guy, sein Players Personal, was weiß ich, Guy. Also da hängt ja auch noch so ein Rattenschwanz hinter, weshalb es halt eigentlich, ja, wie du es schon gesagt hast, man müsste im Endeffekt das ganze Kalenderjahr einmal so ein bisschen, also nicht das ganze Kalenderjahr pushen, aber diese ganze Phase einmal einheitlich pushen, aber nur die Interviews jetzt irgendwo anders hinsetzen, das wird halt einfach nicht funktionieren. Dementsprechend, ja, ist es wie es ist. Die einzigen, die übrigens jetzt gerade noch keinen Coach haben, sind die New Orleans Saints und die laufen halt gerade auf so eine Problematik zu. Also sag ich dir ganz ehrlich, jetzt gerade in dem Moment vor allem ein schlechtes Team, keinen Coach zu haben, nachdem es jetzt schon Teams gibt, die so knapp 3 Wochen einen haben, wo einfach schon so eine Installationsphase stattgefunden hat, das ist ein massivster Nachteil.
Ja, also wenn du so viele Baustellen hast wie die New Orleans Saints.
Ja.
Gut, dann kommen wir, glaube ich, zum zweiten Down, oder?
Ja, yeah, let's go.
Das ist so die nächsten 2 Downs sind schon mal so ein bisschen kleiner Ausblick auf die Offseason, was uns erwartet. Und das auch macht dann direkt Spaß, weil es auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen in die Thematik reingekommen bin. Es geht um das Thema Trades. Große Namen traden, würdet ihr es tun? Die liebe Frage kommt vom Nils-MYT. Und es gibt natürlich einige Namen auf dem Trade-Block. Vielleicht für Leute, die NFL noch nicht so lange verfolgen. Das ist jetzt die Phase, wo gerade wenn auch Coaches und GMs neu in den Roster kommen, sich den Salary Cap angucken und dann Entscheidungen treffen müssen. Und manche Leute haben noch einen Vertrag, die verdienen aber zu viel Geld und die passen nicht so richtig in die Philosophie oder auch vom Zeitpunkt her zu dem Roster, in welchem Schedule man sich befindet, von einem Rebuild oder was auch immer. Und da gibt es dann immer relativ eindeutige Kandidaten, die dann jedes Jahr quasi so halb auf dem Trade-Block stehen, oder dass es irgendwer jemand sagt oder zumindest auch gecuttet werden können etc. Und das ist immer sehr, sehr interessant, weil diese Spieler natürlich für das eine Team so ein bisschen, wie nennt man am Fuß, so ein Blei am Fuß?
Ach fuck, ich weiß, was du sagen willst.
Ja, wo, also Teams wollen einfach
Ballast
so ein
bisschen, am Fuß, sie sind ja nicht Ballast abwerfen. Am Fuß, ja, wollen Ballast abwerfen.
Wollen Ballast abwerfen, aber dieser Ballast kann halt für andere Teams sehr, sehr wichtig sein, ja, ne? Und ein Key-Spieler sein. Und da gibt es immer jedes Jahr ein paar Kandidaten, die wirklich sehr, sehr spannend sind. Und da habe ich einfach mal, sind wir einfach mal durchgegangen, um euch mal ein paar Namen einfach reinzuwerfen, wo ihr mal drauf achten könnt, weil diese Leute wahrscheinlich einen Case haben in den nächsten 3-4 Monaten zumindest in der NFL das Team zu wechseln. Willst du anfangen?
Ich hätte eher jetzt gerade noch 2-3 Sachen reingebracht, weil ich muss mal dazu sagen, ich habe die Frage so ein bisschen verstanden, wie häufig passiert das, wie realistisch ist das?
Ach so.
Und dann, wie gesagt, kannst du ja jetzt beide von beiden Sichtweisen aus beurteilen. Fakt ist, was man bei diesen Trades trotzdem, glaube ich, immer beachten muss, ist, nur weil ein Trade für uns plausibel ist, heißt das nicht, dass der passieren wird, weil einfach die Natur der Sache ist, so plausibel das Ganze sein mag, an jedem Trade hängt ein GM-Job, sag ich dir ganz, also je höher, und vor allem, sag ich dir auch ganz ehrlich, je höher das Preisschild ist in Form von Spieler oder Picks, eins von beiden, desto mehr hängt da halt auch der Arsch von einem GM halt mit dran. Ne? Also wir haben es ja schon gesehen, so Trades wie ein AJ Brown zu den Philadelphia Eagles oder so, ist jetzt eins der modernsten Beispiele, hat einem GM ganz konkret mehr oder weniger den Job gekostet. Ne? Es gibt Trades, die super funktioniert, weil es zwei Seiten gab, die voneinander sehr, sehr gut profitieren konnten. Lions, Rams zum Beispiel, wo wir ja schon mal drüber gesprochen haben. Also diese Blockbuster-Trades, die man sich erhofft, so viel Sinn sie für uns oftmals ergeben, hier vom Mikrofon, so wenig Sinn ergeben sie dann halt aus persönlichem Ego heraus von manchem GM, das nur kurz mal reingeworfen. Und ich glaube, einer der Namen, der jetzt dieses Jahr am meisten diskutiert wird, ist halt Myles Garrett. Also ich glaube, das ist so der superstarigste Spieler, den wir jetzt gerade in der Liga haben, der ja auch ganz offen schon kommuniziert hat, hey, ich habe kein Interesse daran, am erneuten Rebuild irgendwie Part zu sein. Und da kommen wir halt, ja, finde ich halt immer eine sehr, sehr interessante Dynamik rein. Ne? Also, weil wie oft hast du es tatsächlich in der NFL, dass ein Spieler tatsächlich Leverage gegenüber einem Franchise hat? Ne? Weil das, glaube ich, ein großes Thema ist, auch vor allem bei diesen Superstars, was in der NBA oder im Fußball wahrscheinlich deutlich einfacher funktioniert, sich irgendwo mit schlechtem Verhalten raus zu befördern, funktioniert in der NFL tendenziell deutlich schwieriger, muss man einfach mal sagen. Da bin ich gespannt, ob wir bei einem Myles Garrett zum Beispiel diese Offseason auf so eine Situation zulaufen, wo es so eine Putt-Situation gibt.
Ja, das ist definitiv einer der Namen, der da immer wieder aufploppt. Da gibt es dann immer noch so die Dynamik mit Post-June und Pre-June. Ne? Also das ist nicht nur für Roster-Cuts sehr, sehr wichtig, sondern auch für Trades, weil das alles eine Salary-Cap-Implikation hat. Da können wir dann vielleicht nochmal in einem anderen Podcast-Format vielleicht mal drauf eingehen, aber haben wir ja auch schon mal gemacht, das Ganze erklärt. Aber bei Myles Garrett ist es zum Beispiel so, wenn du ihn Post-June tradest, also nach dem 1. Juni, hast du zwar Dead Cap, aber nicht so viel, und du hast vor allem Cap Savings, die dir als Browns gerade sehr, sehr gut tun, weil du halt diesen riesen Deshaun Watson Vertrag am Arsch hast. Und wie gesagt, ein Spieler von dem Kaliber, den tradest du dann auch nicht nur für ein bisschen was, sondern dann kriegst du dann auch ordentlich an Draft-Kapital zurück, was du wiederum brauchst, um halt das Dead Cap auszugleichen, weil Draft-Spieler, Rookies halt vergleichsweise billige Arbeitskräfte sind in der NFL, die auch noch das Potenzial haben, sehr, sehr gut zu sein und jung zu sein und ein Team halt auf links zu drehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall generell immer so Top-Spieler bei einem schlechten Team, der ist ein Vertrag in den nächsten 2 Jahren ausläuft und der eigentlich zu viel Geld verdient. Das sind immer so die Spieler, die meistens in dieses Roster fallen. Das ist ein Myles Garrett zum Beispiel. Das ist auch ein Tyreek Hill. Der hat auch schon nach der Saison gesagt, dass er getradet werden wollte oder getradet werden will. Da haben sich
wohl, sehr, sehr absurden Profilbild. Ja,
da haben sich die Wogen wohl so ein bisschen geglättet, aber auch er könnte nach June 1 getradet werden und Miami würde 16 Millionen in Capspace safen, was sehr, sehr viel ist. Ne, dann gibt es das Thema Kirk Cousins mit seiner No-Trade-Clause. Also
Kirk Cousins wäre aber, ja, muss man dazu sagen, wäre eher so ein Russell-Wilson-Phänomen, wo einfach ein Franchise hingeht, sagt von wegen, hey, wir möchten dich nicht mehr haben, wir fressen Dead Cap, wir geben dich irgendwem anders und irgendwer anders bezahlt ein Apfel und ein Ei für
so Kirk Cousins nächstes Jahr. Genau, das ist genau das, was passieren wird, nämlich die Falcons werden nach wie vor einen Riesenteil des Salaries tragen müssen, so wie der Vertrag halt strukturiert war. Und das Gleiche haben wir mit Russell Wilson letztes Jahr gesehen und den Broncos. Das heißt, die Broncos haben Russell Wilson bezahlt, dass er die Steelers in die Playoffs geführt hat. Und Ähnliches wird mit Kirk Cousins passieren. Aber er darf sich halt aussuchen, wo er hingeht, weil er eben, wie gesagt, eine No-Trade-Clause hat. Das heißt, das wird, denke ich, passieren. Cutten werden sie ihn dann, glaube ich, weiß ich nicht, ob sie ihn cutten, einfach aufgrund der Chemie. Ich weiß nicht, ob das irgendein Thema ist. Ansonsten macht Cutten wenig Sinn. Also du willst ihn eigentlich, glaube ich, traden, damit du zumindest irgendwas zurückbekommst. Denn Jack Conklin, gleicher Grund wie Miles Garrett, einfach ein guter Spieler in einem schlechten Team. Auch hier 17,4 Millionen Euro, die du sparen würdest in Cap Space. Devonta Adams ist ein Name, der natürlich fällt. Ne? Kannst du auch cutten, aber kannst natürlich auch traden. Vor allem, wenn Rodgers da nicht ist, ist es, glaube ich, jemand, der bei einem neuen Regime, das da jetzt reinkommt, glaube ich, eher wieder Ballast ist, den du abwerfen willst, anstatt ihn jetzt im Roster zu behalten. Honey Badger ist immer ein interessanter Name, auch er bei den Saints, schlechtes Team, verdient zu viel Geld. 7,3 Millionen in Cap Space Savings, die Saints sehr, sehr gut gebrauchen können in ihrer Situation. Und das ist halt, wie gesagt, ein Safety. Dann hast du einen Christian Kirk, ne, der bei den Jacksonville Jaguars ist, auch da kompletter Regime Change, also du hast nicht nur einen Head Coach, sondern auch einen neuen GM, der da reinkommt und du hast ihn auf dem Salary und könntest 10,8 Millionen sparen, wenn du es machen willst. Das ist auch so ein Name, Jadeveon Clowney, wenn du sagst, okay, wir haben zu viele Ressourcen in der Defense, was eigentlich nichts ist bei den Carolina Panthers, aber wir wollen alles in die Offensive stecken. Bryce Young ist wie der Phönix aus der Asche aufgestanden. Hier kannst du auch knapp 8 Millionen sparen. Also das sind so
Derek Carr fiel mir noch eben gerade ein.
Derek Carr, Aaron Rodgers sind natürlich noch die Quarterbacks. Ne? JJ McCarthy ist natürlich auch vielleicht interessant, wenn du das machen willst. Wobei das, glaube ich, auch ein bisschen an Steam verloren hat nach dem Sam Darnold Downfall in den Playoffs. Und so ein DK Metcalf und ein Deebo Samuel sind halt auch immer Thema. Ne? Also gerade so ein DK Metcalf sparst du dir 10 Millionen in Cap Savings, wenn du das
machst. Shoutout an Gosrak,
ja. Ja, und Deebo Samuel, wenn du ihn post-June tradest, hast du da auch was du sparst. Also das sind so die Namen, ne, wo man drauf achten kann, die so einen großen Star-Faktor haben, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist geil, ich habe im Vorfeld einen Artikel, ich müsste, glaube ich, bei PFF gewesen sein, sind so auch ein paar Namen so durchgegangen. Ich habe mich köstlich amüsiert, als ich die Namen Mazi Smith und Evan Neal gelesen habe.
Ja, habe ich auch gelesen.
Weil die beiden fallen halt in so eine Riege, was ja auch bei Trades passiert, da aber meistens gegen einen niedrigen Gegenwert einfach, weil Teams wie die Giants und Cowboys sich dann sagen, ey, F it, hat nicht funktioniert, aber immerhin kriegen wir vielleicht noch einen Dart-Fail für die späten Runden dafür.
High Draft-Pick-Spieler, die nicht funktioniert haben.
Genau, wo ein anderes Team einfach hingeht und sagt von wegen, okay, kein Wunder, dass ihr nicht funktioniert habt, weil ihr bei den Giants und bei den Cowboys gespielt habt.
Jetzt oder mal. Man kann es auch drastischer formulieren, First-Round-Busts, die getradet werden, bevor der Rookie-Vertrag zu Ende ist, weil man vielleicht hofft, dass man dann auch irgendwas rauskriegt.
Genau, wobei der wurde über die Free Agency nochmal gesigned. Für mich ist immer das beste Beispiel, ist übrigens Jeff Okuda. Der unfassbar hoch gegangen ist, ich glaube, müsste sogar Top 5 gegangen sein. Und nur basierend auf dieser Top 5-Bewertung dieses Draftpicks immer noch über irgendwelche Roster durch die Gegend fliegt. War ja dieses Jahr bei den Texans, glaube ich, Nummer 3 oder 4 mittlerweile. Genau, sowas gibt es dann häufig auch noch. Aber ja, bin mal gespannt. Gehst du von irgendeinem richtig fetten Blockbuster aus, dass irgendwas passiert? So, also so, kommt Miles Garrett. Nur muss man so sagen. Glauben wir an Miles Garrett? Ich glaube es auch, weil wenn Barry, der GM von Browns, realistisch auf diesen Kader guckt, dann kann er mir nicht erzählen, dass er glaubt, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren überhaupt einen Blumentopf gewinnen kann. Weil vor allem die spielen in einer unfassbar starken Division, bei der ich tendenziell sage, das sind zwei, wenn nicht sogar drei Teams, die dich einfach einen Grund und Boden schlagen in den nächsten ein, zwei Jahren, weil sie halt A, nicht die Probleme haben wie du, was finanziell, die finanzielle Ansicht ist, und halt einfach sehr, sehr gefestigte Teams sind. Und es würde den Browns einfach, glaube ich, den notwendigen Ground geben, um diese letzten zwei, drei Jahre einfach nochmal komplett zu auf Null zu setzen. Ich sag mal, das sind ja auch so Fragen zum Beispiel, weil die Frage zum Beispiel aus dem Giants-Kosmos auch sehr, sehr häufig gekommen ist, würden die Giants-Fans einen Dexter Lawrence traden für eine massive Anzahl an Picks? Weil man einfach sagt, ey, dieser eine Spieler kann nicht so wertvoll sein wie fünf oder vier sehr, sehr gute Dart-Pfeile. Und das ist ja im Endeffekt das, was da in dem Moment passiert bei so einem Trade, ne? Wo ein sehr, sehr gutes Team vielleicht hinkommt und sagt, wie die Rams es häufig in ihrer Zeit, als sie ja den Super Bowl gewonnen haben, zum Beispiel, wie sie es gemacht haben, ey, mich interessieren diese Picks einfach nicht. Gib mir diesen Premium-Guy. Geil, Valentin. Das muss ich den Leuten jetzt einfach nur kurz erzählen. Ich habe hier heute eine sonderbare Lichtkonstruktion aufgebaut mit so einem Bodenlicht, mit so einer Leiste, weil wir aktuell kein Licht an der Decke oben hängen haben. Und Valentin kam rein mit den Worten, boah, das ist ja schon wieder die komische Konstruktion, die ist ihm gerade auf den Kopf gefallen.
Ja, super. Danke, so. Danke ja. dafür, Marek. Ja, das Problem, also normalerweise würde ich nie raten, einen Spieler zu traden, der einen Case hat, einer der besten Spieler aller Zeiten, um seiner Position zu sein, in Myles Garrett.
Ja.
Problem bei den Browns ist einfach nur, du hast dich in eine Situation reingebracht, die bodenlos ist, und da fehlt einfach noch ein Wort, was bodenloser als bodenlos ist. Und du wirst in den nächsten 2-3 Jahren massivst Probleme haben, überhaupt 53 Mann auf dem Feld zu bringen, wegen der Salary-Situation. Und du kannst einen Spieler wie Myles Garrett damit nicht trösten.
Also ja, und der kompensiert es ja auch nicht.
Ja, und der Mann hat auch absolut das Recht, einen Ring zu chasen und irgendwo mal in einem funktionalen Franchise zu spielen. Und du kriegst für ihn halt massiv an Draft-Kapital zurück.
Ja.
Und dieses Kapital brauchst du halt, wie gesagt, du brauchst billige Spieler, die dir nicht nur gerade 2-3 Jahre das Roster füllen, ja, sondern eben auch in Zukunft dann hoffentlich ein Fundament liefern, dass du dieses Ding oder dieses Franchise mal aufs Erneute probierst umzudrehen. Deshalb Myles Garrett sehe ich auf jeden Fall. Tyreek Hill bin ich gespannt. Ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt. Und
Debo hatten wir ja schon mehrfach, glaube ich, diese Saison gesagt, wobei ich da schon wieder weggehen würde aus der Riege, über die wir ja gerade gesprochen haben. Ne? Weil so, ja, ich würde mal sagen, sowas wie Myles Garrett ist ja, ich sitze ungern Position unabhängig, also nicht, also wenn es nicht dieselbe Position, nicht gerne.
Myles Garrett ist ein Top-3-Spieler auf seiner Position.
Ja, es ist sowas so, wie CMC zu den 49ers, was ja dann passieren würde, so in der Range, ne, wäre das ja quasi. Sowas passiert halt sehr, sehr selten. Ich bin halt mal gespannt. Also ich ganz konkret bei dem Fall stelle ich mir halt die Frage, was müssten die Browns ihm erzählen, damit er halt überhaupt glaubt, dass das eintritt? So.
Ja.
Das Szenario sehe ich halt nicht, deswegen glaube und hoffe ich es ehrlich gesagt auch, dass der einfach, der Plausibilitätsdraft Trade wäre ja die Lions, wie wir es ja schon die ganze Saison, ja, gesagt haben und so wie es jeder sich auch wünscht.
Ist aber auch jetzt kein Fall, wo du als Browns erwarten kannst, dass du da irgendwie 3 First-Runner bekommst oder so,
nee,
weil das Team, was für ihn tradet, würde ihm sofort einen neuen Vertrag geben müssen, das ist dann immer sofort Value, der runtergeht, ja, also wundert euch nicht, wenn ein Myles Garrett nicht für einen Preis geht, den ihr jetzt denkt, oha. Oder das wird eher ein Preis sein, wo man sagt, ach, was ein Schnäppchen, warum haben das nicht mehrere Teams gemacht? Das wird eher in dieser Kategorie sein. Aber ja, so, dann kommen wir zum dritten Down. Und das ist auch ein kleiner Ausblick auf die Offseason und einfach mal so ein Free-Fire-Shot einfach. Komplett uninformiert, ja, ohne Draft, ohne Free Agency.
Ohne dass wir es wissen.
Einfach was, einfach gerade vom Gefühl her, so was das Setup angeht, was passieren könnte. Was sind neben den üblichen Verdächtigen, die wir jetzt haben, Contender fürs Jahr 2025? Habe ich den Namen schon gesagt gerade?
Nee, den Namen noch nicht verraten.
Von Torben MSI.
Danke, Torben.
Kommt die Frage. MSI. Was sind, also Contender 2025, wen hast du da auf der Liste? Also wir haben die üblichen Verdächtigen, ne, die können wir, glaube ich,
mal. Also guck mal, sollen wir jetzt einfach von Conference zu Conference abgehen? Ich würde jetzt einfach sagen, guck mal, AFC, Chiefs gebucht, Bills gebucht,
ja,
Ravens gebucht, Texans, ja, mit der Conference gebucht.
Ja.
Mit der Division, mit der Division meine ich.
Ja, gehen wir jetzt über, reden wir jetzt über Playoff-Teams oder über Contender?
Meinst du richtig Super Bowl-Contender?
Ja. Also, da stellt die Frage. So habe ich es.
Ja, also wenn
wir
du richtig.
Wir können es aber auch so machen.
Ne, ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich eher auf Playoff-Teams gesagt, weil bei Contender komme ich wahrscheinlich auf dieselben 6 Teams oder beziehungsweise 3 Teams pro Seite. Ist mir egal, wie du es möchtest.
Komm, mach das so wie du und ja, wir sagen zu den Playoff-Teams, wo wir sagen, okay, die haben einen Contender-Shot, sagen wir das dazu.
Die haben Contender-Shot. Komm, wir machen 3 Stufen sogar. Wir sagen einmal Sure-Contender,
ja,
Contender-Shot und dann benennen wir noch Teams, die dieses Jahr nicht drin waren, bei denen wir glauben, nicht in den Playoffs waren,
okay,
bei denen wir glauben, dass
sie in den Playoffs kommen. Dann fangen
wir mal von vorne an. So, Chiefs sind Contender. Juggernaut.
Ja.
Also, ne?
Surefire.
Surefire.
Ja.
Bills, Surefire. Selbe Geschichte. Ravens, für mich selbe Geschichte.
Ja.
Texans, für mich sicheres Playoff-Team mit großen Ambitionen nach oben.
Ja.
Und auch die Möglichkeit. Weil das ist übrigens eine Sache bei den Texans. Hast
du nach oben oder
nach oben? Nach oben hin. Weil das ist, glaube ich, eine Ambition Sache, die wir auch nicht vergessen Omen dürfen bei den Texans. Die Saison wirkt jetzt so schwach oder so, aber trotzdem haben die 10 Siege geholt. Ne? Also ich gehe jetzt davon aus, dass sie einfach mal eine Regression, Progression nach oben, ne? Ist das richtig? Müsste eigentlich, oder? Re und Pro?
Es gibt dann noch E-Version.
Egal, ihr wisst, was ich meine. Also es ist eher mit der Tendenz nach oben. Chargers nächstes Jahr, Playoff-Team, aber
haben sehr viele Picks, ja, und viel Cap-Space. Toughe Division.
Boah, toughe Division, aber eigentlich hast du recht. Eigentlich sind die, wenn die in der Offseason 2-3...
Also da würde ich das Label potenziell Contender draufpacken.
Potenziell Contender, ja.
Ja.
Tatsächlich. Müssen wir aber bei den Texans auch machen.
Na.
Mit der Defense?
Hm.
Nicht? Also bist du bei den Chargers?
Ich bin Chargers höher
als Texans. Also sind wir bei den Chargers in der Entwicklungsfähigkeit positiver als mit den Texans.
Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ein Jim Harbaugh in seinem zweiten Draft in Folge macht.
Ich bin bei dir. Alles gut.
Aber nee. es kann in 2 Monaten komplett anders aussehen. Aber so was vom Setup her, ja. Texans glaube ich auch fast kaum Picks, guckst du mal nach, aber das war, glaube ich, einer der Teams, wo ich ein bisschen geschluckt habe, was die Pick-Situation angeht.
Guck ich direkt mal nach. Übrigens,
Chargers sehr viele Picks, ja. Sehr, sehr viele Picks und vor allem auch oben dabei, was Cap Space angeht. Also,
dann bin ich bei dir, dass ich sie drüber packen würde, weil alleine mit Crazy Jim, ich bin gerade falsch. Die Chargers haben 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Picks.
Ja.
Heilige Mutter Maria. Und die anderen waren die Texans, die in der Tat nur 6 Picks haben. Ja. Der früheste ist der 25. Bin ich bei dir. Übrigens, wir befinden uns jetzt auch in der Zeit, an alle da draußen, die den Draft jetzt verfolgen, wir befinden uns in der Zeit von Crazy Jim und seinen 3 Monaten, wo er nur Scheiße erzählt, die aber lustig ist.
Ja, geil.
Die aber lustig ist und die vor allem auch Auswirkungen irgendwie auf irgendeinen Draft haben wird. Aber ja. Wie gesagt, wir lieben alle Crazy Jim.
So.
Es fehlt übrigens nur noch, dass er mit diesen Receiver-Handschuhen im Interview sitzt.
Ja.
So. Nächstes Team, die Steelers. Ich tendiere bei den Steelers zu sagen, die schaffen nächstes Jahr nicht die Playoffs.
Ja. Wäre das erste Mal seit langem wahrscheinlich. Obwohl, die haben letztes.
Nee, vorletztes Jahr haben wir auch gepackt mit Mason Rudolph. Das war das Spiel, wo die direkt flöten gegangen sind nach einem Spiel.
Ja, schwierig. Aber da hängt auch sehr viel von der Quarterback-Personalie
ab. Ja. Angeblich ja nicht mehr die 2-Kopf-Lösung.
Ja, Schocker.
Schocker. Denver Broncos.
Fühle ich nicht.
Ey, ich fühle es auch. Also.
Playoff-Team in der Division. Schwierig.
Ja, ich glaube auch, die Broncos und Steelers sind also Teams, die tendenziell als erste von den Bengals geschluckt
werden. Hängt aber auch viel dann ab, wenn jetzt nach der Saison Kelce und Reed retiren, so, weil sie sagen, ey, dann anders vielleicht. Aber so.
Ja, aber selbst wenn Kelce und Reed retiren, da steht immer noch Paddy the Wizard, ne? Also,
ja, aber dann gibt es zumindest mal ein paar positive Punkte in Richtung
so einen Schub, ja. Ja, gut, komm, Broncos sind auch bei mir, wenn wieder über den 7er Seed.
Ja.
Nichts anderes, wenn überhaupt so. Bengals, glaube ich sogar Playoff-Contender.
Contender, ja.
Das ist ein Contender. Colts, boah, sich eher, also bei Colts sich nicht, Playoffs. Schwierig, weil ich glaube, dass in dieser Division selbst der zweite nicht den rosigsten Shot auf einen Wildcard-Spot hat. Was sagst du, Colts? Colts geben dir die aus?
Nee.
Nee, ne? Dolphins, tricky.
Feisty. Dolphins 10 Picks nächstes Jahr. Aber negativ Cap Space. Aktuell.
Aktuell, ja. Ist aber für mich die Mike McDaniels. Also wenn er tatsächlich irgendwann mal auf dem Hotseat landen sollte, dann fliegt er sogar nächstes Jahr, glaube ich. Miami ist so ein ganz komisches Franchise. Auch der Owner mit dem Owner, das ist auch so eine komische Geschichte. So
rein vom Vibe her, nächstes Jahr Miami, von der Streuung her, da können 5 Siege rauskommen,
ja.
Da können aber auch 13 rauskommen in der Saison.
Finde ich, wirklich wundervoll bezeichnet, weil
ich hoffe, die Streuung wird klarer, wenn wir Free Agency und Draft hatten.
Ja. Dann die New York Jets mit Aaron Glenn.
Wundertüte, kannst du nicht sagen. Also Franchise-historisch, nein.
Franchise-historisch, nein. Er gibt mir einen unfassbaren Vibe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er gibt mir einen unfassbaren Vibe. Übrigens, wie er mit New York Media umgeht. wie er mit New York Media umgeht, hat mich stolz gemacht.
Ja?
Ja, hast du es gesehen?
Hat er nicht du
gesagt? Nein, Mann. Er steht einfach in so einem Pulk und sie versuchen ihn die ganze Zeit so anzuzecken. Und sagt dem Motto von wegen, komm, sag doch mal wegen Aaron. Hier, und was ist mit Aaron Rodgers? Ja, und der Aaron Rodgers das. Und dann sagt er irgendwann so dreht, steht wirklich, er steht so in der Mitte und überall so die Mikros und sonst irgendwas so zu ihm hin. Und er dreht sich so einmal so im Halbkreis, so, damit die Leute, die hinter ihm stehen, über die Schulter ihn auch sehen. Und sagt so, ey, jede eure Frage, ne, die führt immer auf das, also auf euer, das Ziel hinter jeder von diesen Fragen, die gerade gestellt worden ist immer dasselbe. Ich werde euch aber keine Aussage tätigen. Er meinte dann auch einfach nur, ey, und ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass in den nächsten Wochen, wenn die Fragen darauf abzielen, ihr werdet dieselbe Antwort von mir bekommen.
Und hat das dann war so, die Antwort?
Hm? We are in Evaluation Mode.
Ach so.
Evaluation. So, Mode. So, das war seine Aussage. Deswegen, er gibt mir halt einen krass guten Vibe. Aber nein.
Mhm.
Nee. Nee, weiß nicht. Zu viele Fragezeichen.
Kriegst du keine Gegenwehr von mir.
Ja. Jacksonville Jaguars.
Nee. Also das Duval hat mir schon gereicht.
Machen wir den nächsten Pew-Pew-Fehler.
Das war ein Spaß. Ich halte sehr, sehr viel von Liam Cohen.
Ja.
Und ich glaube, dass wir dort eine drastische Verbesserung der Offense sehen werden.
Das glaube ich nicht.
Aber ja, reicht nicht. AFC.
AFC zu tough, sagst du. Ja. So, New England Patriots.
Also Playoffs vielleicht, aber ist kein Contender für mich.
Naja, eben, wollte ich auch sagen. Ja. Ich glaube auch, Jacksonville Jaguars tendenziell musste sie auch eher als so ein 6-7-Seed sehen, als dass sie jetzt auf einmal all the way die Division gewinnen. Dafür, also da, das Ding ist, da will ich mir halt auch selber, obwohl ich Trevor Lawrence unfassbar mag, ich will diesen Pauschalitätsstempel einfach mal wegkratzen davon. Ja. Irgendwann ist auch mal gut.
Definitiv.
Ne, deswegen irgendwann muss man mal geliefert werden, bevor ich dich
wieder. Aber auf großer Fan schon mal von Liam Cohen.
So, ja. UMass Legend.
Ja.
Danke. UMass. Dann, Patriots.
Nein.
Nee, zu viele Baustellen. Also
viel zu viele
Baustellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da überhaupt was passiert. Raiders, nein.
Nein.
Glaube ich auch nicht. Browns, nein.
Nein.
Tennessee Titans, nein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist die Wunderheilung über ein Jahr.
Nicht kommt mit der Quarterback-Klasse.
Nee. So, dann haben wir die AFC. Heißt, wir haben im Endeffekt die Bengals, die Dolphins und vielleicht so ein bisschen die Jaguars gerade mal reingesprochen, die nicht dabei waren und glauben, dass die Steelers und Broncos so die zwei Teams sind, die es nächstes Jahr nicht im Januar machen werden.
Zumindest nicht weit.
Oder zumindest nicht weit. So. Ja. Dann die National Football Conference, auch NFC genannt, die Detroit Lions.
Ja.
Kein Abfall
durch. Obwohl.
Ben Johnson.
Ja.
Kein Abfall durch Aaron Glenn.
Abfall ja, aber Playoff-Team.
Ja. Also,
ich glaube nicht, dass da
aus 15 Siegen werden 12.
Ich glaube nicht, dass da dasselbe Philadelphia Eagles-Problem entstehen wird. Dazu halte ich zu viel von der Culture und von der Führung, die da herrscht.
Ja.
Es ist aber sehr, sehr schwer, solche Kaliber von Coaches zu ersetzen. Also wir werden auf jeden Fall einen Abfall sehen, aber wir werden im hoffentlich auch einen Roster sehen, was deutlich, deutlich besser und gesünder ist.
Ja.
Deshalb wird, glaube ich, 2-3 Spiele weniger. Also ich glaube nicht, dass es nochmal ein First Seed wird, aber auf jeden Fall ein feisty Playoff-Team.
Die könnten auch unter Umständen so 5th Seed werden, ne? Ja. in deren Division, weil ich sag mal so, die Detroit Lions sind für mich ein Playoff-Team, aber ich weiß halt nicht, ob sie nächstes Jahr zwangsläufig vor die Vikings oder die zum Beispiel Packers gehen werden. Philadelphia Eagles sind für mich sure. Wie sonst was, der Kader, der steht auch bombenfester. Also da dürfte es ehrlich gesagt nicht zu viele Baustellen geben, weil sie einfach hervorragend draften und auch wissen, wie sie die Spieler an Land ziehen, die gut sind. Tampa Bay Buccaneers sind jetzt natürlich nur der 3-Seed, weil deren Division so crap ist, wären im reellen Leben nur da, also genauso wie die Rams, wären hinter den Vikings, Commanders und Green Bay Packers gewesen, was den Rekord angeht. Sind nur auf der 3, weil sie halt die Division gewonnen haben. Tampa Bay Buccaneers sind für mich so ein, ich will nicht zu cute mit denen werden, weißt du? Die letzten 2 Jahre, das war eine super Story, war eine schöne Story, auch eine, also so wie sich das aufgebaut hat mit Canales, jetzt über Liam Cohen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Tampa Bay Buccaneers so ein Regression zur Mitte-Team sind, was eintreten könnte.
Glaube ich auch.
Deswegen, ich sag dir ganz ehrlich, je nachdem, wie Michael Penix tatsächlich ist, existiert da auch eine Welt für mich, dass sie es nächstes Jahr gar nicht schaffen. Versehentlich.
Ja.
Deswegen da. LA Rams.
Heißes Team.
Für mich sind es, ich sag dir ganz ehrlich, für mich sind die LA Rams, und ich mach's jetzt schon, nicht erst im April, Mai wie letztes Jahr bei unseren Hot Take-Folgen und sonst irgendwas, die LA Rams sind für mich ein absoluter Title-Contender in der NFC nächstes Jahr. Absoluter. Das wird einer der letzten Shots sein von Matthew Stafford. Das weiß er auch haargenau. Das Receiving Corps da. Das
ist übrigens so ein Team, was sofort für Miles Garrett tradet, ne?
Ja. Die schmeißen denen den halben Rucksack voll Picks rüber.
Ja.
So, und deswegen, die Rams sind für mich halt auch strukturell einfach ein Winner. Deswegen, watch out. Ich sag's euch heute hier, was haben wir? 29. Januar, watch out. Die LA Rams. Das sind für mich der Top-Contender NFC. Minnesota Vikings.
Minnesota ist interessant, weil das Team hat sage und schreibe 4 Picks aktuell.
Oh.
Haben aber auch relativ viel Cap-Space. Also du hast die Möglichkeit, trotzdem Spieler reinzubringen.
Bist sexy als
aber
Destination.
Aber 4 Picks plus die Quarterback-Frage. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so eine Saison spielen wie dieses Jahr.
Glaube ich auch
nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein sehr, sehr gutes Football-Team wird. Also Playoff-Team safe, Contender glaube ich nicht.
Ja, finde ich absolut fairer. Die Einschätzung ist absolut fair. Vor allem mit der Quarterback-Situation. Dann, jetzt bin ich gespannt.
Ist aber auch so ein Streuungsteam. Ja. Also wenn McCarthy spielt und McCarthy einfach nicht gut ist, was ja durchaus passieren kann.
Das kann, dann ist das ein 8-Win-Team oder so. Ja, ne?
wenn überhaupt.
Wenn überhaupt, ja. Genau, richtig. Ja, bin ich komplett bei dir. Dann das wäre krass, aber bin ich absolut
wenn
bei dir.
Wenn die Bears gut sind, wenn die Lions gut bleiben und die Packers nach wie vor gut sind.
Auf einmal bist du auf der 4 im Norden.
Ja,
das, so schnell kann's gehen. Die Division ist so bestialisch, da bin ich absolut bei dir. Dann, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir beide nicht tendenziell auch die größte Steuerung zueinander haben. Washington Commanders.
Interessantes Team, haben nur 7 Picks aktuell mit ja sehr, sehr viel Free Agents, haben wir ja schon drüber gesprochen, aber halt auch sehr, sehr viel Cap Space.
Ja.
Und ich gebe es einfach mal den Benefit of the Doubt von dieser Führung, die da in einem Jahr passiert ist. Ich erwarte da viel. Du hast deinen Quarterback getroffen, du hast viele, viele solide Fundamente geschaffen.
Ja.
Und wenn du das jetzt auf einem ähnlichen Level fortführst, diesen Jahr 2 des Rebuilds, glaube ich, dass du ein deutlich, deutlich besseres Team hast als dieses Jahr.
Ja.
Ob das am Ende in einem besseren Resultat sich ummünzt, das war ich jetzt mal zu bezweifeln, weil das NFC Championship Game musst du erstmal erreichen. Also es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn das Team nächstes Jahr one and done in den Playoffs ist oder vielleicht sogar gar nicht reinkommt, aber eigentlich auf dem Papier vielleicht ein besseres Team ist. So ein bisschen das New York Giants Phänomen von vor 2-3 Jahren.
Ja, ich hab's ja im Stream gesagt, es fühlte sich ähnlich an, vor allem mit dem Game bei den Eagles, nur eine Stufe entwickelter als bei den Giants. Ja. Weil man halt einfach scheinbar
das ein besseren Quarterback.
Ja, eben genau. Ja, ist ja so. Du hast einfach einen deutlich besseren QB, du hast die viel größere
Coaching-Staff.
Und ja, was zu beweisen bleibt, aber ja.
Ja.
Mit dem Wissen, was du von Brian Daboll nach Jahr 1 hattest, will ich wissen, wie du diese Aussage damals genauso tätigst.
Das ist jetzt muss grad, ich ja nicht.
Das ist jetzt wirklich reines Wissen, ja, eine Wissensaussage.
Natürlich.
Also was, wenn Dan Quinn nächstes Jahr dasselbe passiert? Und nächsten 2 Jahren?
Ja, aber Dan Quinn hat ja im Gegensatz zu Brian Daboll eine History als NFL-Headcoach, die sehr, sehr erfolgreich ist.
Ja, Brian Daboll hat mit Daniel Jones eine Winning Season gespielt, ein Playoff-Spiel gewonnen. Als wenn das kein Argument für Greatness ist.
Das hat Dan Quinn auch mit Matt Ryan.
Ja, Matty Ice hieß ja auch nicht.
Matty Ice.
Deswegen nein, aber ich bin bei dir. Alles gut, die Commanders haben die rosigere Aussicht. Ich glaube aber nicht, dass du trotz.
Aber Super Bowl Head Coach würde ich Brian Daboll nehmen. Um einfach mal unnötig zu pushen gerade.
Nee, gibt mir ein gutes Gefühl. Commanders sind für mich ein Team, sag ich hier ganz ehrlich, Potenzial für gar nicht in die Playoffs kommen ist drin. Weil die Cowboys werden stärker werden, trotz Schotty. Wenn ich gesehen habe, wie Dak Prescott gelacht hat, der hat sich gefreut. Der weiß, was er daran hat.
Ja.
Commanders, wie du es eben gesagt hast, Capspace, zwar da musst du erstmal so nochmal alles treffen, Adam Peters hat aber den Benefit of the Doubt auf jeden Fall verdient. Die Commanders werden auf jeden Fall nicht crap werden. Also das funktioniert nicht mit Jaden Daniels, außer der verletzt sich oder so. Nichtsdestotrotz glaube ich allerdings auch nicht, dass die nochmal ins Championship-Game gehen werden.
Ja.
Green Bay Packers.
Contender,
ne?
Auch wenn es wehtut.
Ja, ich glaube auch Contender. Die können Contendern. Das ist absolut drin.
Wobei, so Pseudo-Contender, wie gesagt. Ich glaube, Love ist... Bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber bin ich immer... Aber ist auf jeden Fall, ist alles da.
Ja, bin ich dabei. Seattle Seahawks, Playoff-Chancen sind da.
Playoffs, ja.
Das Playoffs, also Playoffs sollte die Range sein. Atlanta Falcons, dadurch, dass die Playoffs. Division so crap ist, Playoff-Team, aber mehr auch nicht. Arizona Cardinals.
Wundertüte. Weißt du, wie viele Picks die Cardinals haben nächstes Jahr?
Boah, wenn du schon so fragst, kriminelle 15, oder?
Genau in die andere Richtung.
Was? 5? Boah, 16, 47, 78. Okay. Ja, also das schreit tendenziell eher nicht nach Playoffs. Vor allem muss man bei der einen Sache noch dazu sagen, das ist dasselbe, was ich auch bei den Commanders sage. Du hast dieses Jahr halt ein strukturell schwaches Team in der Division gehabt, was einfach, wo es schwer ist, davon auszugehen, dass es halt 2 Jahre in Folge passiert mit den 49ers. So, deswegen, wo ich dann auch wieder schon drauf gucke, wenn ich in Seattle Seahawks den die tendenziell eher da
drin sind. Also die NFC West nächstes Jahr
könnte knackig werden.
Das könnte die diesjährige NFC North sein. Sag ich dir ehrlich. Ich glaube, die 49ers werden wieder sehr, sehr gut. Die Rams werden sehr, sehr gut. Die Seahawks werden nochmal besser als letztes Jahr. Safe. Und die Cardinals würde mich auch nicht wundern, wenn die besser sind als letztes Jahr.
Finde ich, ist ein legitimer Spot. Aber Cardinals halt auch irgendwie 6-7 Seed Playoffs, wenn überhaupt.
Ist eine Kyler Murray-Frage.
Ja.
Zeig ich dir, wie es ist.
Dallas Cowboys sind. Können wir beide jetzt auch gerade so tief ins Mikro atmen? Wir wollen rein vom Prinzip her Playoffs, ja, aber alles, was wir wissen, Januar, tschö.
Ja. Leider, das, leider, das, leider war.
Das, die, wirklich, das ist meine Lieblings-Plausibilitätskette, die es gibt. Ja.
Es muss aber auch noch Konstanten geben in dieser unberechenbaren Welt.
Chicago Bears sag ich dir, nein. Ich sehe es nicht. Es ist dieses, alle wollen's, keiner kriegt's. Ist so. Alle wollen's, keiner kriegt's. Ich glaube es einfach, ich bin weiter nicht
davon. Glaubst du nicht Playoffs?
Ich glaube nicht Playoffs.
Okay, nee, ich bin, ich würde auch Borderline-Playoff-Team sagen.
Also wenn Ben Johnson, wenn das klappt, dann sage ich dir.
Put him in the Hall of Fame.
Ich mache jetzt nochmal noch eine verrücktere Aussage. Wenn das wirklich klickt mit dem, ne, und der es hinkriegt, so eine offensive Vollmaschine dahinzustellen. Da musst du über die Chicago Bears sogar im NFC Championship Game reden, so flexibel wie die NFC nun mal ist. Das muss man ja einfach lassen. Ne? Sie ist ja eher die Conference, die sowas mal zulässt.
Ja.
Also, ich würde sagen, die Chicago Bears sind für mich so ein Team, das hat kein Middle Ground.
Nee, ist ein Boomer-Bust-Team.
Das ist einfach ein extra Team, aber ich trau denen die Playoffs zumindest. Also, ich würde zumindest sagen, das ist ein Team, das an den Playoff kratzt. Carolina Panthers, trotz verbesserten Bryce Young, das Einzige, was ihnen in die Karten spielen könnte, ist halt die NFC South.
Ich sag Playoffs.
Boah, mit der Defense, Alter. Boah. Das finde ich.
Ich sag Playoffs.
Ich würde auch gerne Playoffs sagen, aber das wäre eine reine, das wäre wieder so eine Gefälligkeitsaussage gegenüber Bryce Young. Deswegen kann ich es nicht machen. New Orleans Saints brauchen wir gar nicht drüber reden. Und dass die New York Football Giants nächstes Jahr den Titel holen, ist ja eh klar.
Ja, Carolina 4, 9 Picks.
9 Picks?
9 Picks.
Komm, wenn die 9 Picks haben, wir die Giants haben nicht, wie viel haben die Giants?
1, 2, 4 Top 110 5, Picks.
6, 7, 8, 9, Junge. Nee, 8. Oh Gott, ich kann nicht mehr zählen.
Alter, die haben einfach den 113. Pick. Weißt du von wem?
Wer?
Die Panthers.
Von den Cowboys.
Ja. Weißt du für wen?
Ach, für Mingo. Ja. Mingo.
Pick 113, so. Junge, ist so eine Verschwendung.
So, Freunde, das war's. Jetzt gerade von uns mit unserer ersten groben Einschätzung zur kommenden Saison, wo wir jetzt einfach mal aus dem Bauch raus analysiert haben.
So ist es. So. Auf keinen Fall uns darauf festnageln in.
Nee, bitte nicht. Also, das wird wirklich, wir beide haben den nassen Finger aus dem Fenster gehalten und haben geguckt, wo der Winter herkommt.
So ist es.
So.
Wunderschönes und Bild.
Danke. Dann noch die letzte Anmerkung zur heutigen Sendung. Wir schreiben gerade circa Minute, ja, so 52, 50, oder eher Minute 53 mittlerweile. Und Valentin schrieb mir heute, boah, wäre doch cool, wenn wir heute mal eine halbe Stunde hinkriegen. Haben wir natürlich wieder nicht hingekriegt.
Nee.
Aber ich glaube, das ist auch dann immer wieder ein Indiz dafür, für unsere wirklich, wirklich abnormal große Liebe zu diesem Sport. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, das war's.
Das war's. Es ist eine traurige Zeit, die gerade ist, aber es ist auch eine schöne Zeit, weil es kommen jetzt lustige neue Sachen auf uns zu.
Es kommen sehr lustige.
Ab April wird's sad.
Ab April, wobei ich sagen muss, ich habe so ein bisschen Recherche betrieben, auch was natürlich interaktiven, coolen Content angeht, gerade auch spielerischer Content, ne? Weil ich finde, die Offseason bietet sich ja oftmals dazu an, irgendwie so ein bisschen spielerischer auch mit Wissen und sowas umzugehen. Ihr könnt euch auf was gefasst machen.
Es gibt so ein richtig geiles neues Team in Hawaii, das heißt Honolulu Dragons.
Die Honolulu Dragons, die werden so dermaßen fliegen in der Offseason, genau. Heißt, da wird es noch was geben und wir werden uns was einfallen lassen, deswegen. Willst du abmoderieren? Weil du es eben
mach,
so schön
hingemacht hast.
Ja?
Mach du.
Verwirrt uns das nicht, wenn ich jetzt gleich als erstes Fokus sage? Boah! Ihr wart live mit dabei im Huddle. Jan, wenn du das jetzt gehört hast, ich hoffe, du hast Gänsehaut vor Fremdscham bekommen, weil ich wieder eine Football-Analogie benutzt habe. So, wir bedanken uns bei euch für eure goldenen 55 Minuten, die ihr uns knapp gegönnt habt, die ihr uns zugehört habt und verbleibe mit einem Fokus.
Fokus.
Football. Bis morgen. Tschö.
Tschüss.